Hallo ihr Lieben,
jetzt ist es wieder soweit, Folge 2 von unserer Serie zu meiner Verhandlung. Falls ihr die Folge 1 noch nicht gehört habt, würde ich euch das unbedingt empfehlen, euch die Folge 1 anzuhören. Vielleicht auch die Folge davor, die heißt Charlotte, damit ihr euch auskennt, um was es geht. Weil diese Folge 2 wird einfach anknüpfen an Folge 1 und wenn man so mittendrin einsteigt, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich sitze heute wieder zusammen mit meiner lieben Hebammenkollegin Andrea Surek und wir sprechen heute über Standards, Leitlinien und dem Irrtum der Sicherheit. Wann wird eine Empfehlung zur Pflicht? Das ist ein bisschen unsere Überschrift. Wir werden gezielt auf die Vorwürfe eingehen, die mir gemacht wurden und beleuchten, was die Gutachter dazu geschrieben haben und was die Leitlinien dazu schreiben und ja. Das werden wir einfach ein bisschen aufdröseln, damit wir da ein bisschen Licht in die Sache bringen. Also, heute eine sehr wichtige und sehr interessante, sehr spannende Folge. Aber ein bisschen Hirnschmalzforderung, würde ich sagen, weil heute geht es ganz viel um Leitlinien und Empfehlungen und wann eine Empfehlung zur Pflicht wird und wie medizinische Empfehlungen juristisch umgesetzt werden, weil das ist ja dann plötzlich ein Gesetz und keine Empfehlung mehr und so weiter und so fort. Aber macht euch's bequem, es wird ein bisschen dauern. So, los geht's, da sind wir wieder. Folge 2 von Die Verhandlung. Eigentlich könnte man einen besseren Titel haben. Die Verhandlung ist irgendwie komisch.
Nein, ist schon richtig.
Ja?
Ja.
Okay. Bleiben wir bei der Verhandlung. Na gut. Heute geht es um
die Leitlinien.
Ja, Andreas Lieblingsthema.
Ja. Wir haben es das letzte Mal ja schon angeteasert und jetzt wollen wir es nochmal vertiefend erklären. Was sind die Leitlinien? Wie entstehen sie?
Genau. Wann wird eine Empfehlung zur Pflicht?
Oh Gott.
Ja. Ist unsere Mittelüberschrift.
Es ist die Mittelüberschrift, voll. Naja, in Wirklichkeit entstehen Leitlinien aus einem systematischen Verfahren, wo ein Expertengremium gemeinsam sich sehr, sehr viele Studien und andere Leitlinien anschaut und aus denen dann übernimmt oder eben eigenen Konsens daraus macht. Was bei uns ist, wir haben eine ganz große Leitlinie, also ich glaube die wichtigste, die in den letzten Jahren rausgekommen ist, ist die S3-Leitlinie Vaginale Geburt.
Um die wird es heute hauptsächlich
ja, gehen, also das ist so. Ja, die zieht sich halt einfach durch.
Die zieht sich durch.
Und ist eine evidenzbasierte Handlungsempfehlung, das ist sehr wichtig, für die Praxis. Ja, genau. Und das ist für Klinik, außer Klinik und egal wo, einfach gleich. Also es gibt keine andere für extra außerklinische Geburtshilfe, sondern die gilt einfach für alle.
Zumindest für den deutschsprachigen Raum, weil es gibt schon Leitlinien in anderen Ländern auch. Es gibt ja die englischsprachigen Leitlinien auch. Es gibt ja eigentlich in jedem Land Leitlinien, wenn sie welche erstellen. Aber die ist halt so für den deutschsprachigen Raum.
Ja, da kann ich gleich einwerfen. Weil unsere S3-Leitlinie wird von der NICE Guideline, das ist die große englische Leitlinie, ich will nicht sagen abgekupfert, das klingt ein bisschen falsch, aber sehr herangezogen.
Ja.
Also alle Evidenzen werden auch begründet mit den NICE Guidelines.
Die ihren Ursprung haben in Großbritannien.
Ja, genau. Also unsere Leitlinie ist nicht eine neu erfundene aus allen möglichen Studien zusammengefasst, nein, sie ist eher eine deutsche Übersetzung und Zusammenfassung der NICE Guidelines, unter anderem auch andere Guidelines sind da drinnen. Die NICE ist aber eines der größten, die es einfach gibt.
Mhm.
Und was bei uns noch dazugekommen ist, dass natürlich andere neuere Studien da mit reingeflossen sind zu der damaligen Zeit. Also die wurde 2020 quasi gemacht und 2021 kam sie bei uns raus. Und seitdem ist sie wirksam, wobei sie jetzt zwar, also jetzt, letztes Jahr, 2025, revidiert wird. Also da ist sie, die gelten nur 5 Jahre, ist eine relativ kurze Zeit. Und dann werden sie einfach neu beurteilt und neue Studien wieder mit eingefasst in einem neuen quasi Expertengremium. Und was wichtig ist, das Expertengremium ist ein Konvolut an mehreren Personen. Also das ist nicht nur ein Gynäkologe, sondern da sind ganz, ganz, ganz viele beteiligt, unter anderem Hebammen oder auch andere NGOs sind zum Beispiel, jetzt Motherhood TV zum Beispiel ist da drinnen. Also es wird versucht, aus vielen Perspektiven diese Guideline zu machen. Und was ist sie? Sie ist eine Standardisierung, sie ist Qualitätssicherung und ominös Sicherheit. Schwieriges Wort. Aber, und das ist, was ich vorher angesprochen habe, es ist eine Handlungsempfehlung. Und das ist der springende Punkt. Es ist weder Gesetz, noch ist sie Pflicht. Also das ist etwas, finde ich, was so wichtig ist. Du hast einfach eigenen Ermessensspielraum und das auch rechtlich. Mhm. Spannenderweise gab es auch ein interessantes Zitat von unserem Primar, der nämlich in der Verhandlung gesagt hat, dass...
Einer von den Gutachtern.
Ja, genau. Mhm. Dass die Leitlinien vom quasi anderen Ende der Welt völlig absurde oder andere Rahmenbedingungen haben und damit ein grober Verstoß darstellt. Also die heranzuziehen, da ging es um die Status Postectio vor allem, quasi sieht er als nicht richtig. Mhm. Oder als nicht, das kann man nicht machen hier in Österreich, so ungefähr. Mhm. Was auf der anderen Seite halt total spannend ist, weil unsere große Leitlinie, also die S3-Leitlinie, die Grundlage von diesen Expertenempfehlungen sind große Meta-Analysen, also ganz große Studien, die genau aus dem anderen Ende der Welt kommen. Also Australien, Neuseeland, die USA, die Niederlande, in England, in Schottland, in Norwegen, Frankreich, Island, Japan. Also es ist einfach absurd zu sagen, dass wir nicht über den Tellerrand drüber schauen dürfen, also keine anderen Guidelines heranziehen dürfen oder andere Evidenzen hernehmen dürfen, nur weil er der Meinung ist, dass das hier in Österreich nicht geht. Mhm. Und das ist einfach ein Widerspruch in sich, weil unsere große Leitlinie von genau diesen Riesenstudien erstellt worden ist. Mhm. Ja, und diese S3-Leitlinie, die ist öffentlich zugänglich. Also das heißt, jeder von euch kann die runterladen. Es gibt eine Kurzversion, eine Langversion, das haben wir im letzten schon mal dazu gesagt. Könnt ihr euch einfach runterladen. Ganz hinten ist der Literaturverweis. Kann man genau schauen, welche Analysen hinzugezogen worden sind, welche rausgestrichen worden sind in der Langfassung und welche relevant waren. Das kann man sich einfach anschauen. Mhm. Jede Person.
Voll.
Die vertiefen.
Das war jetzt quasi die Wiederholung über, was Leitlinien sind, die Definitionen. Und jetzt gehen wir über in die Vorwürfe, die mir gemacht wurden und die zur Verurteilung geführt haben. Der erste Vorwurf lautet ja Durchführung einer Hausgeburt trotz belasteter Vorgeschichte. Da haben wir mehrere Punkte drin. Das ist einerseits der Zustand nach dem Kaiserschnitt, der Zustand nach Curettage, Zustand nach Gestationsdiabetes und dass wir zu weit weg vom Krankenhaus gewesen wären.
Gut. Also, Margarete, warum war Zustand nach Kaiserschnitt für dich oder für euch, für Anne und dich, kein Risiko?
Es ist natürlich schon immer ein Aufmerksamkeitszeichen und ich schaue mir das natürlich sehr genau an, wenn die Frauen zu mir kommen mit dem Wunsch nach einer Hausgeburt, nach Sektio. Es gibt bestimmte Voraussetzungen. Es gibt auch Fälle, wo ich die Hausgeburten nicht plane mit diesen Frauen. Also die Voraussetzung ist, dass die letzte Geburt mindestens 2 Jahre her gewesen sein muss, dann, dass die Narbe gut ausschauen muss, gut verheilt, dass es keine irgendwelchen Wundheilungsstörungen gegeben hat oder so. Und dass die Plazenta nicht auf der Narbe liegt, das ist auch sehr entscheidend, weil sich die gerne verwachst mit so Narbengewebe. Und deswegen lasse ich das immer kontrollieren. Also ich mache das natürlich nicht selber, sondern ich schicke die Frauen zur Pränataldiagnostik und die sollen sich das genau anschauen, wo der Plazentasitz genau ist. Und das war eben in dem Fall auch nicht auf der Narbe, sondern weit genug weg von der Narbe. Also ich wähle schon sehr genau aus, welche Frau ich zur Hausgeburtsbetreuung aufnehme und welche nicht.
Und darüber hast du auch aufgeklärt?
Darüber habe ich aufgeklärt. Es gibt einen Aufklärungsbogen, den ich verwende, wo da auch drinnen steht, was so generell auch die Risiken sind, dass man halt eine Verlegungszeit hat bis zum Krankenhaus und so weiter. Also das ist alles auch unterschrieben. Mir fällt übrigens gerade auf, dass ich im Präsens spreche. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich das 17 Jahre lang so gemacht habe. Im Moment mache ich natürlich keine Geburten, keine Hausgeburten nach Sektio, keine Hausgeburten überhaupt, nur um das kurz klarzustellen.
Und das Spannende in dem Fall ist, ist ja die Kausalität.
Ja,
Zustand,
genau.
Zustand, Posektio ja, und der Outcome des Kindes hat nichts miteinander zu tun.
Weil um was geht's bei dieser Status Posektio-Diskussion? Also so nennt man das in der Fachsprache. Status Posektio heißt Zustand nach Kaiserschnitt. Es geht hauptsächlich um die Uterusruptur, die Narbenruptur, also dass die Narbe aufgehen kann. Das natürlich eine Notsituation darstellt für Mutter und Kind. Das zweite Risiko ist das der Plazentationsstörung, also dass die Plazenta sich vielleicht nicht ablöst nach der Geburt. Das kommt dann vor, wenn sie sich eben an dieser Narbe einwachst und festhält. Wobei wir da von einem maternalen Risiko reden, also das ist das Risiko für die Mutter, weil wenn die Plazenta sich lösen soll, ist ja das Baby normalerweise schon geboren und auf der Welt und safe. Und deswegen reden wir da eher von einem Risiko, das die Mutter betrifft. Plazentationsstörung heißt, dass die Plazenta sich nicht ablösen kann. Also da geht es nicht um eine vorzeitige Lösung, sondern dass sie sich eben nicht ablöst. Tja. Dann jeder weitere Kaiserschnitt wäre natürlich ein erhöhtes Risiko. Also wenn die Frau schon 2 oder 3 Kaiserschnitte gehabt hätte, dann steigert das Risiko. War aber in dem Fall nicht. Die Frau hatte einen Kaiserschnitt. Und dann ist noch ein erhöhtes Risiko, wenn die erneute Schwangerschaft direkt nach einem Kaiserschnitt, also sehr kurz nach diesem Kaiserschnitt wäre. Also da empfiehlt man einen Abstand von mindestens 2 Jahren. Und das war in dem Fall auch so. Und dass man den Plazentasitz sonografisch, also per Ultraschall, kontrollieren lässt. Das ist auch eine Empfehlung der Leitlinie, der AWMF-Leitlinie. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, wo eben auch die S3-Leitlinie drinnen ist. Und gehen wir nochmal zurück zu den Risiken von den Plazentationsstörungen. Da geht es ja auch darum, dass die Frau eine Curettage hatte. Das war ja auch einer der Vorwürfe, wobei da ja auch fraglich war, inwiefern die notwendig war, weil sie hatte ja überhaupt keine Anzeichen dafür, dass da Plazentareste drinnen sind.
Und zusätzlich gibt es ja auch noch einen Befund von der Curettage und dort gibt es keinen Hinweis auf irgendein Plazentarestgewebe. Was halt sehr spannend ist, weil der Verdacht war ja, dass ein Plazentarest war und das wurde aber nicht bestätigt. Und eben 3 Monate später eine Curettage zu machen, ist halt schon auch ein interessanter Eingriff.
Aber abgesehen davon ist es ja so, dass erstens einmal schon viel Zeit vergangen ist von dieser Curettage bis zur Geburt beziehungsweise bis zur nächsten Schwangerschaft, dass sie viele Blutungen dazwischen hatte, dass sich das Gewebe gut regenerieren konnte, dass sie nicht gleich auf die Curettage schwanger geworden ist. Und im allgemeinen Aufklärungsbogen über Curettagen steht ja gar nichts drinnen von einem Plazentationsstörungsrisiko, sondern da stehen nur Dinge drin, dass die Fehlgeburten- und Frühgeburtenrate steigern kann.
Genau. Es steht sehr wohl drinnen, dass es zu Verwachsungen des Muttermundes oder der Gebärmutterhöhle kommen kann, aber nach mehrmaliger Curettage und nicht nach einer einzigen.
Genau.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass sich daraus kein erhöhtes Risiko für das ungeborene Kind ergibt und dementsprechend keine Kausalität mit dem Tod des Kindes in Verbindung gebracht werden kann.
Das dritte ist der Zustand nach Gestationsdiabetes. Den hatte sie ja tatsächlich in der ersten Schwangerschaft. Da gibt es ein Wiederholungsrisiko. Und da gibt es 2 verschiedene Formen, nämlich den Gestationsdiabetes, den man mit Insulin behandeln muss und den man einfach mit zuckerfreier Diät behandeln kann. Und diese Frau hatte eben diese Form von Diabetes, den man mit Ernährungsumstellung, Bewegung, Sport behandeln kann. Und sie war damals auch in einer Diabetesambulanz und hat sich da sehr gut beraten lassen. Da wird man gut aufgeklärt über die Risiken auch fürs Kind und für sie und wie man den Blutzucker selber misst zu Hause. Das hatte sie alles daheim und das hat sie alles gemacht.
Und wie dann damit weitergemacht wurde in der zweiten Schwangerschaft, das besprechen wir ein bisschen später. Mhm.
Ja, und der letzte Vorwurf war das mit dem, dass wir zu weit weg waren vom Krankenhaus, wo die Gutachterin gemeint hat, man darf eine Hausgeburt ja nur dann planen, wenn man Tür an Tür zum Krankenhaus wohnt. Ja, ein bisschen unrealistisch.
Ja, sehr unrealistisch. Ja. Vor allem, wenn wir jetzt nicht in Wien wohnen, sondern in Niederösterreich.
Ja, also dann würde es ja nirgendwo am Land keine Hausgeburt
würde,
geben.
Würde, also wenn wir das weiterverfolgen, dann gibt es einfach keine Hausgeburten, ja. Punkt, weil dann kann man sie nicht durchführen.
Aus, ja, wie viele Leute wohnen Tür an Tür zum Krankenhaus? Also was ist da auch die Definition von Tür an Tür, oder? Ja. Im Endeffekt waren wir 5 Kilometer entfernt vom Krankenhaus. Da ging es ja dann im Prozess auch um diese EE-Zeit, was ja total absurd war in dem Fall. Aber gut, auf das gehen wir dann auch später noch ein.
Genau.
Aber ja, also wir waren wirklich sehr nahe zum Krankenhaus, viel näher als viele andere Frauen. Ja, aber das war einer der Vorwürfe.
Genau. Und um das einfach jetzt abzuschließen, das waren jetzt eben diese belastenden Vorgeschichten. Und wir würden jetzt weitergehen zum nächsten Vorwurf, der ein bisschen konkreter schon ist.
Mhm.
Und der halt einfach wirklich schon sich auf den jetzigen Fall konzentriert.
Ja, nämlich... Das ist der zweite Teil, die Unterlassung eines OGTT, das ist der orale Glukosetoleranztest, also das Screening, das die Frauen machen sollen, um herauszufinden, ob sie Gestationsdiabetes haben in der Schwangerschaft oder nicht.
Also aus dem Urteil geht hervor, dass diese medizinischen Kernvorwürfe vor allem waren, dass die Angeklagte sich auf Blutzucker-Tagesprofile beschränkt hat, also dass du nicht weiter gesagt hast, sie soll noch den OGTT machen oder sonst irgendwas, das einfach für die Margarete, also gereicht hat, dass sie Tagesprofile macht, dann, dass eben ein OGTT angezeigt gewesen wäre. Und das ist ein bisschen schwierig, weil sie sagen im Urteil, dass nur durch einen OGDD ein insulinpflichtiger Gestationsdiabetes hätte ausgeschlossen werden können und dass der GDM, der Unentdeckte, als mögliche Ursache für die Plazenta-Insuffizienz herangezogen wird.
Ja, und dort müssen wir ja eigentlich hin. Also wie sehr hat dieser Gestationsdiabetes, ob er jetzt bestanden hat oder nicht, Auswirkungen auf die Plazenta gehabt?
Richtig.
Und das geht's eigentlich.
Und das ist super spannend.
Also nochmal kurz zurück zum, warum haben wir keinen OGDD gemacht?
Ja.
Die Frau wusste, sie hat ein Risiko für einen Gestationsdiabetes und hat von Anfang an auf Zucker verzichtet. Für uns war es aber trotzdem wichtig zu kontrollieren, ob sie gute Zuckerwerte hat, ob sie da mit ihrer zuckerfreien Diät in einem normalen Zuckerlevel ist. Und es war die ganze Schwangerschaft über im Normbereich.
Genau. Die konkreten Vorwürfe waren, dass die Gutachter gesagt haben, die Frau hätte zu wenig kontrolliert. Ganz diffuse Sachen wurden dort gesagt, obwohl es auch ein Protokoll gibt. Und wo bewiesen wurde, dass die Frau regelmäßig, fast täglich Blutzuckerkontrollen gemacht hat. Das war am Anfang engmaschig und später war es dann wieder ein bisschen weniger, wobei es dann wieder mehr geworden ist, einfach zu kontrollen.
Gegen Ende der Schwangerschaft, weil da typischerweise der Zucker meistens wieder steigt.
Noch einmal steigt.
Da haben wir dann wieder engmaschiger kontrolliert und die Zuckerwerte waren aber durchgehend im Normbereich. Und
yes.
Ja. Und dann müssen wir natürlich auch erwähnen, dass diese Blutzuckertagesprofile auch von der Gynäkologin abgesegnet worden sind.
Und es waren auch keine anderen Zeichen von Gestationsdiabetes da. Was kann das sein? Das ist zum Beispiel auch diese übermäßige Gewichtszunahme der Frau und des Kindes vor allem. Vor dem fürchtet man sich ja bei einem unentdeckten Gestationsdiabetes. Am meisten ist ja, dass das Kind makrosom wird und zu groß wird. Es war auch kein zu viel Fruchtwasser da. Es war weder starkes Durstgefühl, extreme Müdigkeit oder sonstige
alle Anzeichen
für einen Gestationsdiabetes da. Es war auch kein Bluthochdruck da. Auch keine versteckten Infektionen oder auch, wobei, das wissen wir gar nicht, wurde bei dem Kind Blutzucker gemessen nach der Geburt?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht, ja. Weil da hätte man vielleicht noch sehen können, ob es Hypoglykämien gehabt hätte, ein Unterzucker.
Ja, aber das war ja nicht das Thema.
Nein, es war ja auch nicht Thema, nein. Und das ist ja das, um was es jetzt irgendwie geht. Vielleicht hätte man einen OGT machen können. Der hätte gezeigt, dass sie keinen Diabetes hat.
Ja, oder dass
sie einen hat. Und das Interessante ist ja, und das, was auch vor Gericht gesagt wurde, was ist denn die Behandlung vom Gestationsdiabetes, ist die Ernährung. Und die Kontrolle ist Tagesprofile.
Ja.
Ja. Und die hat die Frau gemacht.
Genau.
Umfassend, das ist es eigentlich, ne?
Und wegen der Plazenta, weil das war ja dann auch ein bisschen das Thema, wie sehr wirkt dieser Gestationsdiabetes auf die Plazenta?
Ja, das gibt es tatsächlich wirklich. Also das ist auch durch, also es gibt Studien dazu, die sagen, dass ein GDM eine Plazenta-Insuffizienz begünstigen kann oder auch auslösen kann. Aber, das ist immer mit einem großen Aber, da müsste es auf der Plazenta Merkmale geben, dass ein GDM zu dem Bild der Plazenta geführt hat. Und es gibt dann einen Obduktionsbericht der Plazenta und da kommen genau diese bestimmten Merkmale nicht vor. Also wir können zusammenfassend sagen, dass ein unentdeckter Gestationsdiabetes nicht schuld ist oder nicht Mitschuld hat am Tod des Kindes. Mhm. Also es ist wieder, die Kausalität ist hier wieder nicht gegeben. Also selbst wenn ein, und das ist sehr unwahrscheinlich, ein unentdeckter Gestationsdiabetes bestanden hätte, hätte es keine Folgen gehabt. Mhm. Zumindest, wenn man die Plazenta anschaut.
Genau.
Ja.
Weil wie schaut eine Plazenta aus nach Gestationsdiabetes? Typischerweise, wenn sie Auswirkungen hat?
Ödematös und vergrößert. Und das geht jetzt sehr ins Detail. Das sind halt eben die Zotten an der Plazenta sind vergrößert. Es ist die Räume dazwischen sind eigentlich verkleinert. Es gibt eine höhere Kapillarenansammlung in den Endzotten drinnen. Das ist jetzt alles halt sehr fachspezifisch.
Ja, das ist jetzt für unser medizinisches Fachpersonal, die da auch
aber zuhören. In Wirklichkeit geht es darum, dass es so wie beim Kind dieselbe Auswirkung haben, dass es einfach vergrößert wird, ödematös wird und auch das Gewicht der Plazenta wäre erhöht. Und das ist nämlich spannend, weil das Gewicht der Plazenta war sehr verringert.
Genau, also eigentlich war das genau ein umgekehrtes Bild.
Genau, genau.
der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass man einen insulinpflichtigen Diabetes eigentlich nicht übersehen kann, sobald man mal Zucker misst, weil den kann man nicht mit Ernährung in den Griff kriegen. Da müsste man,
braucht man extreme Insulin.
Zuckerspitzen haben. Genau, ja. Da braucht man auf jeden Fall Insulin. Den kann man nicht übersehen.
Nein.
Gut, der nächste Vorwurf, das nächste Kapitel, ist die fehlende kontinuierliche CTG-Überwachung. Die Gutachter werfen mir sozusagen vor, dass ich die Herztöne nur mit dem Doppton überwacht habe und nicht mit einem CTG. Das CTG ist das Kardiotokogramm, ein größeres Gerät, das mit Kabeln und mit dem Bauch der Frau verbunden ist und einen Zettel ausspuckt, wo eine Kurve drauf, also zwei Kurven eigentlich drauf sind. Eine Kurve zeichnet die Wehen auf und eine Kurve zeichnet die Herztöne auf. Und ich habe ein Doppton verwendet, das ist ein kleines Gerät, das in jede Hebammentasche hineinpasst, dass die Herztöne einfach laut mittels Ultraschallwellen wiedergibt. Ja. Und dass diese Herztonkontrollen eben durch das Verwenden des Doptons nicht kontinuierlich waren, weil das halte ich natürlich nicht die ganze Zeit auf dem Bauch, sondern intermittierend, wie es so schön heißt, also immer wieder in bestimmten regelmäßigen Abständen. Und der konkrete Vorwurf ist, dass die Gutachter sagen, dass ich mit einem CTG den Zustand von der Charlotte früher hätte erkennen können. Jetzt müssen wir ein bisschen vorgreifen und erklären, dass die Charlotte ja eine chronische Unterversorgung hatte. Also nicht akut unter der Geburt ein Problem, sondern dass das schon über mehrere Wochen bestanden hat und sie da, weil die Plazenta in so einem schlechten Zustand war, schon längere Zeit nicht gut versorgt war. Und das ist was, was ein CTG normalerweise nicht sehr gut erkennen kann. Ein CTG ist super in akuten Eskalationssituationen, wo die Herztöne runtergehen, wo man sieht, okay, plötzlich geht's dem Baby schlecht, das hat Stress, das hält die Wehen nicht aus, diese Dinge. Aber es zeigt nicht sehr gut eine lange vorbestehende chronische Unterversorgung.
Und warum? Weil die Kinder kompensieren. Also Kinder sind Meister darin, sich anzupassen und zu kompensieren, ja, eben. Und das hat die Charlotte richtig, richtig toll gemacht sogar. Also die hat für das, welches Geburtsgewicht sie hatte, was für eine winzige Plazenta sie hatte, hat sie richtig lange durchgehalten.
Mhm. Und einfach keine Zeichen nach außen gegeben.
Nein, weil sie ja kompensiert, und das ist der springende Punkt, weil Kinder das können. Und erst, und das war in dem Verlauf eigentlich recht, also spektakulär toll, was sie gemacht hat. Die hat die Anfangssehen und die ersten Phasen der Geburten richtig gut noch mitgemacht. Aber irgendwann war der Punkt dann da, wo es nicht mehr gut war. Und das war auch der Punkt, wo die Herztöne auffällig geworden sind.
Genau, wo es die ersten Anzeichen gab.
Richtig.
In der Herztonkurve sozusagen, die keine Kurve, keine aufgezeichnete Kurve war, aber ich habe es trotzdem mit dem Doppton gehört. Ich habe diesen Herztonabfall gehört und auf den hin haben wir sofort reagiert.
Genau, weil was in der Hausgeburt üblich ist, dass die Herztöne einfach dokumentiert werden. Also es gibt sehr wohl eine Aufzeichnung, nur nicht wie beim CTG auf einem Papierstreifen, sondern halt eben handschriftlich von der Hebamme selbst dokumentiert.
Und in Wirklichkeit müssen wir ja die Frage umdrehen. Wir müssen uns fragen, kann man mit einer kontinuierlichen CTG-Überwachung jeden Tod eines Neugeborenen unter der Geburt verhindern? Und es ist ja, um fair zu bleiben, weder das CTG noch das Doppton wirklich evidenzbasiert. Also es ist einfach im Moment die bestmögliche Überwachung, aber sie haben beide keine hundertprozentige Aussagekraft. Und das wird ja in allen Fortbildungen, in allen Kongressen immer diskutiert.
Ja, und es ist wirklich, es gibt halt die Befürworter und es gibt die Nichtbefürworter. Es gibt immer so zwei Kollektive in dem Sinn. Und darunter gibt es noch ein Kollektiv, nämlich die, die sagen, dass es immer kontinuierlich sein muss. Die anderen sagen, dass auch ein CTG intermittierend sein kann. Und die anderen sagen, der Doppton reicht ja genauso. Ja? Und diese Thematik ist trotz der fehlenden und eindeutigen Evidenz seit Jahren im Mittelpunkt von allen Diskussionen. Und es ist einfach deswegen spannend, weil Studien da herangezogen werden, die einfach qualitativ sehr schlecht sind, was die CTG-Überwachung betrifft. Und wird dann im Gegensatz zu der Doppton-Überwachung, also der ursprünglichen Auskultation, herangezogen. Also wir haben ja noch eine Art der Auskultation, das ist nämlich mit dem Hörrohr. Ja?
Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
Das traut man sich ja gar nicht sagen, dass das auch eine Möglichkeit ist.
Das ist dann die Räucherstäbchenhebamme, das geht dann gar nicht. Das wenn wir nur.
Nein, aber es ist eigentlich eine genauso zulässige Auskultation, so wie ein Arzt ein Stethoskop verwendet zum Lunge abhören und zum Herz abhören. ist auch das ein Instrument der Hebammenarbeit, richtig, das Hörrohr. Richtig. Und natürlich wird man da schräg angeschaut als Hebamme, wenn man mit einem Hörrohr die Herztöne abhört, aber ja.
Und das Dritte in der Geschichte ist die Interpretation. Das ist nämlich auch etwas, was wir immer wieder angeteasert haben mit dieser falschen Sicherheit. Nur um es zu veranschaulichen vielleicht, es gibt so Herztonmuster, die sich dann abbilden. Das sieht man auf diesen CTG-Streifen halt recht gut. Natürlich auf der dokumentierten Liste weniger gut, das ist schon richtig. Ja. Aber da bilden sich dann gewisse Muster ab und dem werden dann verschiedene Zustände des Kindes zugesprochen. Und das Problem in der Geschichte ist natürlich der Interpretationsspielraum. Weil nur wenn es eben eine Dezeleration, also einen Herztonabfall gibt, heißt das nicht, dass das Kind das und das hat. Das Kind reagiert auf etwas. Wir wissen nicht auf was. Wir wissen es nicht. Ist es die Nabelschnur? Ist es die Kontraktion? Ist es einfach ein Unbehagen? Findet es die Seite scheiße? Also es kann einfach unendlich, aber sehr viele Variablen geben. Ja? Und wenn wir die Frau dann umlagern auf die andere Seite, dann findet das Kind das wieder richtig gut. Ja? Und das ist einfach so schwierig zu sagen. Und das Problem, finde ich, ist, dass wir uns sehr, sehr, sehr auf dieses CTG stützen. Und das ist ein Problem, weil was jetzt passiert, und das ist auch in allen Medien jetzt auch noch gewesen, vor allem in den USA gerade sehr anschaulich, dass es eigene CTG-Überwachungsräume gibt, wo ein Operator drinnen sitzt, der aber kilometerweit entfernt ist vom eigentlichen Geschehen und der dann durchgibt, was passiert in Kreißsaal XY. Und dann muss jemand reagieren. Und da kommen so viele Baustellen zusammen, das ist ein Wahnsinn, weil wir haben einen Personalmangel, die stützen sich dann wieder auf die CTG, weil die lassen die Frau allein, es hängt ja eh das CTG, wir sehen es am Monitor. Es ist niemand drinnen, niemand sieht die Frau, niemand sieht, was sie gerade tut und das ist halt ein riesengroßes Problem, weil hier werden natürlich dann Sachen falsch interpretiert, weil wenn die Frau sich im Vierfüßler anlehnt an das CTG, verrutscht, und dann nur noch die mütterlichen Herztöne schreibt, naja, dann haben wir eine riesengroße Dezeleration drinnen und alle machen Panik draußen und in Wirklichkeit ist das CTG verrutscht. Solche Sachen. Ich will aber nicht sagen, dass es nicht Notfälle gibt. Mhm. Das ist schon auch sehr, sehr wichtig und die unterstreichen auch die Notwendigkeit der Überwachung. Aber Überwachung ist immer eigentlich am schönsten im 1-zu-1-Setting.
Am effektivsten noch im
Ernst. Am effektivsten. Man sieht einfach alles und eben in der Kontinuität. Also dass die Hebamme da bleibt, die für sie zuständig ist. Und entsprechend dann auch gut CTGs interpretieren kann oder das Intimidierende auskultieren.
Und das ist ja evidenzbasiert, dass eine 1-zu-1-Betreuung tatsächlich zu einem besseren Outcome führt.
Ja, im Gegensatz zur CTG-Überwachung.
Und das Dopton ist ja das Mittel der Wahl zur Herztonüberwachung bei physiologischen Geburten. Und das steht ja auch in den NICE Guidelines und in unseren Leitlinien, in der ÖS3-Leitlinie drinnen.
Richtig. Und auch dort ist definiert, wann eine CTG-Aufzeichnung indiziert ist oder empfohlen ist, nämlich dann, wenn die fetale Herzfrequenz Auffälligkeiten zeigt. Und das wurde auch so gemacht.
Also sobald die Herztöne auffällig waren bei der Charlotte, haben wir verlegt.
Ein spannender Ansatz ist noch, weil es ja eigentlich in der ganzen Geschichte um spekulative Ansätze geht. Das kann man auch umdrehen und zurückspielen und nämlich sagen, was hätte das Krankenhaus, wenn anderes Vorgehen bei späten Dezelerationen durchgeführt? Ich meine, es ist natürlich immer abhängig von mehreren Faktoren, die Häufigkeit, die Wiederholbarkeit, der Gesamtzustand des Kindes. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es um dieselbe Zeit die Dezeleration gezeigt hätte, was hätte man gemacht? Zuerst hätte man natürlich auch abgewartet und schaut, wiederholt sich das Ganze. Dann hätte man abgewartet, vielleicht Positionswechsel gemacht, vielleicht noch eine Infusion angehängt und vielleicht hätte man dann Maßnahmen wie eine MBU, also eine Fetalblutanalyse gemacht, wenn es nicht weitergeht. Weil zu bedenken ist auch, wie es passiert ist, war der Schädel schon auf +2. Das ist einfach, es war schon sehr, sehr tief im Becken unten und eigentlich kurz vor knapp vor Geburt. Und die Frage ist, was hätten sie gemacht?
Sie hätten wahrscheinlich nicht sofort einen Kaiserschnitt gemacht.
Nein, also es wäre genau das, machen sie, also warten ab und schauen, was passiert und schauen, wie sich es verhält.
Und wenn wir im Jargon bleiben, ja, sehr wahrscheinlich hätten sie genau dasselbe gemacht. Mhm. Nämlich zugewartet und ab einem gewissen Zeitpunkt dann vaginaloperativ die Geburt beendet, so wie es dann auch war.
Ja, und es ist spekulativ, keine Frage, aber es gibt keinen Beweis, dass die Klinik früher eingegriffen hätte oder was anderes gemacht hätte.
Das soll jetzt natürlich kein Angriff aufs Krankenhaus sein, sondern die Überlegung, Wie wäre es abgelaufen, wenn die Geburt von Haus aus im Krankenhaus geplant gewesen wäre? Und wie wahrscheinlich ist es, ob die Charlotte dann überlebt hätte? Das ist die Überlegung.
Mhm.
Und wenn man sagt, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es im Krankenhaus ziemlich ähnlich abgelaufen wäre, dass sie wahrscheinlich auch nicht früher sektioniert hätten, sondern dass der Geburtsverlauf gleich gewesen wäre, dann ist die Frage, ob die Charlotte überlebt hätte, hätte man diese Geburt im Krankenhaus geplant. Das kann man nicht mit absoluter Sicherheit sagen.
Ja, richtig. Was man hier auch dazu sagen muss, das ist immer aus der Retroperspektive. Also wir können natürlich total viele Beurteilungen machen im Nachhinein, die aber genau zum Zeitpunkt, wie es passiert ist, nicht passiert sind, obviously. Ja? Weil das kann man nicht und vor allem in der kurzen Zeit nicht. Deswegen kann man auch diese ganzen spekulativen Anschuldigungen machen, was ja auf der Gegenseite passiert ist, also gegen die Angeklagte. Aber das kann man theoretisch auch zurückwerfen. Also es ist immer...
Das ist hätte Wari.
Ja, hätte Fahrradkette. Und das ist einfach so schwierig, finde ich, da neutral zu bleiben. Und wie gesagt, wir wollen ja nichts gegen das Krankenhaus oder irgendwas sagen, sondern es ist einfach, man muss diesen Gedanken auch weiterspielen. Also wäre die Geburt, hätte sie dort stattgefunden, was wäre passiert? Wären vielleicht noch andere Interventionen viel früher passiert? Und rein aus der Studienlage wissen wir, dass Interventionen andere Folgen haben können. Und ob das dann auch einen anderen Geburtsverlauf gezeigt hätte. Also es gibt einfach so viele Variablen in der Geschichte, die es sehr, sehr, sehr schwierig macht, das auf ein Ding genau zu beziffern.
Man sieht, das ist ein schwieriges Thema mit vielen Facetten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Thema. Das ist der Vorwurf der Fortsetzung der Hausgeburt trotz protrahierter Geburt.
Konkret ist so, dass die Gutachter der Meinung sind, man hätte spätestens um 11.30 Uhr verlegen sollen oder müssen. Und die Geburt wurde aber jedoch bis 13.50 Uhr quasi fortgesetzt. Und um 13.50 Uhr wurde dann auch die Verlegung eingeleitet. Und das Gericht bewertet das als verspätete Verlegungsentscheidung und Verletzung der geburtshilflichen Regeln.
Kannst du noch mal zusammenfassen, warum das Gericht meint, ich hätte um 11.30 Uhr schon verlegen müssen?
Das Gericht sieht es so, dass in der Eröffnungsphase alles eigentlich zu Beginn alles normal verlief. Um 9.35 Uhr war der Muttermost fast vollständig eröffnet mit 8 cm. Und der weitere Geburtsfortschritt verlief jedoch verzögert. Das ist nämlich sehr spannend, weil dann um 11.30 Uhr sich im Wesentlichen ja nichts verändert hat, laut Gericht. Und um 11.30 Uhr, das hat er nämlich vergessen, in seinem Urteil auszuführen, gab es dann nur noch eine Muttermundslippe und auch der Schädel war tiefer. Und dann schreibt er weiter, dass die Angeklagte hätte erkennen müssen, dass es protrahiert war und setzt aber ungeachtet dessen die Hausgeburt fort. Und nachdem die Angeklagte um 13.45 Uhr eine weitere Herzdruckkontrolle vornahm, fielen die ersten Unregelmäßigkeiten auf. Dann wurde auch eben, das haben wir schon mal besprochen, dann wurde auch die Verlegung dann weiter eingeleitet und so weiter.
Mhm.
Gut, also das ist das, was der Richter sagt, das passiert ist. Und jetzt können wir sagen, was ist wirklich passiert? Oder anders, weil es einfach sehr spannend ist, weil ein paar Details fehlen. Ja? Also die Margarete hat 8 cm um 9.35 Uhr dokumentiert, um 11.30 Uhr gab es die Muttermundslippe, um 12.10 Uhr war der Muttermund verstrichen, also vollständig eröffnet, ohne Muttermundslippe. Und das Zweite in der Geschichte ist ja der Schädel des Kindes. Also es ist ja nicht alleine nur der Muttermund ausschlaggebend, wie gut ein Geburtsfortschritt vonstatten geht, sondern auch, wie tief der kindliche Kopf kommt. Weil es einfach wichtig ist, dass da auch ein stetiger Fluss ist quasi. Also eine stetige
Zunahme.
Zunahme, ja, richtig. Mhm. Ja. Und da hat die Margarete auch schon dokumentiert, um 9.35 Uhr war der Schädel noch gut oben mit Schädel minus 2, das sagen wir so. Dann um 11.30 Uhr Schädel minus 1 und um 12.10 Uhr war er quasi in der Mitte, wir nennen das Interspinallinie, Schädel plus 0. Und die Definition, wenn wir hier zurückkommen, weil da ist Gericht unterstellt, dass es ein protrahierter Geburtsfortschritt war, das heißt ein verzögerter Geburtsfortschritt, der natürlich auch in unseren Leitlinien erklärt wird, beziehungsweise ausgefasst wird, was das bedeutet oder wie lange eine Frau quasi Zeit hat, bis es protrahiert gilt. Und das Spannende ist, das ist halt nicht passiert. Also wir haben ja einen stetigen Fortschritt der Geburt und eine protrahierte Geburt definiert sehr genau, wann es nicht mehr so ist. Also die Leitlinie gibt vor, dass es hier auch zwei Unterschiede gibt, nämlich je nachdem, in welcher Geburtsphase sich die Frau befindet, entweder in der Öffnungsphase oder in der Austrittsperiode oder in der Geburtsphase, danke. Dadurch, dass er das Gericht sagt, wir hätten um 11.30 Uhr, nämlich wir, du, hättest um 11.30 Uhr verlegen sollen, sind wir in der Öffnungsphase. Und da gibt's folgende Punkte, die berücksichtigt werden sollen, wenn wir zur Definition von protrahierten Verlauf sprechen, nämlich eine bei Erstgebärenden und, also wir unterscheiden hier auch noch bei Erstgebärenden und Mehrgebärenden, und denen wird quasi in einer gewissen Zeit ein Muttermundsöffnungsfortschritt zugeschrieben. Also wenn der in 4 Stunden unter 2 Zentimeter ist, ist es verzögert. Wenn das Tiefertreten und die Drehung des kindlichen Kopfes nicht stattfindet, ist es verzögert. Oder wenn auch, oder und, Änderung und Stärke, Dauer der Frequenz der Wehen sich ändert, gilt es auch als verzögert. Und das Wichtige ist, es müssen immer alle Aspekte des Geburtsfortschritts beachtet werden und nie einer alleine. Also nur, wenn der Schädel mal nicht tiefer kommt, heißt das nicht gleich, dass es eine verzögerte Geburt ist. Mhm. Umgekehrt, nur wenn die Wehen sich ändern, heißt das nicht, dass es verzögert ist. Oder wenn der Muttermund für einige Stunden nicht aufgeht, heißt das auch nicht, dass es gleich verzögert ist. Also man muss immer dieses gesamte Bild anschauen und nicht nur einen Faktor daraus nehmen.
Beziehungsweise auch nur, weil ein Geburtsfortschritt langsamer wird unter der Geburt, ist es noch nicht protrahiert. Es darf die Geburt immer wieder mal Phasen haben, wo sie langsamer vorangeht, Phasen haben, wo sie schneller vorangeht, aber deswegen ist sie noch nicht protrahiert.
Richtig. Und was ja auch ganz wichtig ist, nur wenn jetzt eines dieser Faktoren oder alle gemeinsam stattfinden, heißt das ja auch nicht, dass es schon definitiv eine protrahierte Geburt ist, sondern wir stellen mal den Verdacht, dass es eine sein könnte, müssten Maßnahmen ergreifen und haben auch wieder diesen Zeitpuffer hinterher. Also wir haben dann noch 2 Stunden Zeit, wo quasi dann die nächste Untersuchung stattfinden sollte. Und wenn sich da wieder nichts getan hat, dann sprechen wir erst von einem diagnostizierten protrahierten Geburtsverlauf.
Also zusammenfassend kann man jetzt eigentlich sagen, dass wir keinen protrahierten Geburtsverlauf haben, so wie die Gutachter das sehen. Letztes Thema, der Vorwurf der Missachtung der 20 Minuten EE-Zeit. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, weil das war wirklich ganz was Neues vor Gericht. Das stand in keinem Gutachten davor. Das war nie Thema.
Ja.
Und plötzlich, weiß gar nicht, wer hat angefangen damit vor Gericht eigentlich?
Das ist eine gute Frage, müssen wir nachschauen. Warte mal.
Also wir haben es gefunden, das war der Gutachter.
Also begonnen hat, indem er gesagt hat, und das stimmt, im Krankenhaus hat man eine Entscheidungs- bis Entbindungszeit von 20 Minuten, wo das Kind geboren werden muss. Okay, was heißt das? Das heißt, dass es ein definiertes Intervall gibt zwischen Indikationsstellung und Geburt des Kindes. Das heißt, es muss immer ein Facharzt entscheiden, dass es eine Notlage gibt, und dann hat man eben ein gewisses Zeitintervallfenster Zeit, bis das Kind geboren werden muss. Und das per Sektio. Genau. Also das ist ein Sektio-Standard und nicht, das kann man nicht auf eine Hausgeburt überlegen. Und deswegen ist es total konfus, wie das da überhaupt reingerutscht ist.
Noch dazu muss man ja sagen, dass die Charlotte gar nicht per Kaiserschnitt geboren wurde.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Also wir können hier überhaupt nicht von einer EE-Zeit reden. Der Entscheidung zum Kaiserschnitt und der Entbindung mittels Kaiserschnitt. Aber den Gutachtern ist eh um was anderes gegangen. Nämlich um die Verlegungszeit in Wirklichkeit. Das haben sie vermischt. Und der Richter hat das ja dann so interpretiert in seinem Urteil, dass er sagt, dass ich im Fall einer Verlegung diese sogenannte Entscheidungsentbindungszeit von 20 Minuten ja nie einhalten kann von zu Hause aus und es deswegen zum Tod des Kindes gekommen ist. Aber der Punkt ist ja der, in dem Moment, wo ich entscheide, die Hausgeburt zu verlegen, entscheide ich ja nicht zur Sektio. Das darf ich ja gar nicht. Also ich entscheide ja nur zur Verlegung. Und die Entscheidung zur Sektio oder sagen wir jetzt zur Entbindung trifft ja der Arzt im Krankenhaus. Und die Entscheidung zur Entbindung bis zur Geburt von der Charlotte waren 3 Minuten. Und es war eine Entbindung mit Forzeps, also mit einer Geburtszange und nicht mittels Kaiserschnitt. Und diese EE-Zeit ist einfach ein Kaiserschnittstandard und hat mit dem gar nichts zu tun. Und ich war leider vor Gericht so perplex über dieses neue Thema da, über diese EE-Zeit, und bin so auf dem Schlauch gestanden in dem Moment, dass ich das gar nicht argumentieren konnte in der Situation.
Ja, nicht nur du vorne, ich glaube, wir alle hinten haben ausgeschaut wie so, weiß ich, Mondgesichter. Und so, hä?
Was ist das?
Was redet er denn da?
Mhm.
Und vor allem, das ging ja total weit, weil es hat zuerst der Gutachter begonnen, dann hat die andere Gutachterin mitgemacht, weil das hat sie auch in ihrem Leben noch nie erwähnt vorher. Und dann hat sie das so aufgebauscht, dass einfach schlussendlich der Richter zu diesem Schluss gekommen ist und hat gesagt, na, also Hausgeburten müssen ja quasi in diesem 20-Minuten-Fenster
ja, Tür
gemacht
Tür.
Ja, das hat er am Schluss gesagt, ja. dass er, ja, also ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt.
Also es war auf jeden Fall ein sehr komisches Thema.
Ja, es ist, ich kann es noch immer nicht einordnen. Ich weiß ja nicht, was er damit machen will. Vor allem, weil es ist ja ein medizinischer Standard in einem Krankenhaus. Also es ist ja auch nicht eine Leitlinie und auch nicht eine Pflicht. Es ist einfach etwas, was sie sich selber auferlegt haben, was sie immer wieder, und das ist immer noch so, immer wieder verbessern wollen und immer in kürzeren Abständen das machen wollen, um einfach in massiven Notlagen schnell handeln zu können. Also es ist ja auch, da muss das Team geschult sein. Also da sind ja ganz viele Faktoren abhängig davon. Aber es kann eine Hausgeburtshebamme A, nicht entscheiden und B, nicht durchführen.
Mhm.
Und wir kommen zum nächsten Vorwurf, die Erkennbarkeit eines Plazenta-Problems.
Und das Gericht nimmt ja an, dass mir Indikatoren zur Verfügung gestanden wären, um dieses Plazenta-Problem zu erkennen.
Und gleichzeitig wird aber gesagt, dass die Plazenta-Insuffizienz als langfristig vorbestehend beschrieben wird. Das kommt, darauf gehen wir nochmal in einer extra Folge ein.
Mhm.
Und sind in ihren Aussagen total widersprüchlich. Und ich glaube, wir wollen hier aus dem Urteil ein bisschen was vorlesen, damit ihr da so einen Eindruck kriegt, wie das da drinnen steht.
Mhm.
Und wir beginnen damit, dass der Sachverständige gesagt hat, dass die Plazenta-Unterentwicklung nicht massiv zu bezeichnen ist und, das ist recht wichtig, dass das für die Angeklagte ex ante nicht erkennbar war und das wurde von beiden Sachverständigen bestätigt. Also sie waren der Meinung, das hätte die Margarete nicht erkennen können.
Im Vorfeld heißt das
ex ante. Also ja, ex ante heißt im Vorfeld. Dann dreht sich's, aber eine Entlastung für die Angeklagte ergibt sich daraus allerdings nicht. Zumal der Abfall der Wachstumskurve des Kindes im Schwangerschaftsverlauf einen potenziellen Hinweis auf eine unterentwickelte Plazenta geben kann. Hier müssen wir gleich mal eingrätschen. Diese Befunde waren nicht verfügbar. Es gibt keinen Wachstumskurvenverlauf dieses Kindes.
Ja, im Nachhinein schon.
Im Nachhinein schon, ja. Im Nachhinein kann man das ziemlich gut abbilden, indem man einfach die Biometrien abbildet und dann sehen kann, dass die Perzentilen immer weniger werden. Und wenn man dann auch noch das Geburtsgewicht dazu nimmt, was die Charlotte hatte, war es definitiv in einer Unterentwicklung drinnen. Also aus der Sicht kann man das sehr gut abbilden. Das gibt's aber bei uns in Österreich gar nicht. Wir haben gar keine Perzentile, also zumindest im Mutter-Kind-Pass nicht drinnen, sodass wir das bildlich sehen können, wie der Verlauf tatsächlich ist. Das müssten wir uns selber
aufzeichnen.
Ja. Aber wir gehen davon aus, dass die Gynäkologen, die Vorsorge-Ultraschalluntersuchungen machen, entsprechend auch den Verlauf kontrollieren, weil ja die Frau regelmäßig zu ihnen geht und die das in ihrem Gerät gespeichert haben oder wo auch immer und entsprechend Verlaufskontrollen machen. Interessanterweise in Deutschland, also unsere Nachbarn, die haben das ja wohl im Mutterpass abgebildet, so dass es jeder zur Verfügung stehende sehen kann. Das heißt, wir in Österreich als Hausgeburtshebamme, wir haben das nicht. Wir haben auch diese Befunde nicht zur Verfügung, weil Befunde hier nicht geschert werden. Deswegen ist das ein total interessantes Argument des Richters zu sagen, du hättest die Wachstumskurve gesehen und diesen potenziellen Hinweis
übersehen.
Gut. Dann geht er darauf ein, dass ja aufgrund des potenziellen Hinweis eine Auskultation mit Doppler nicht ausreicht. Da vermischt er jetzt nämlich auch noch etwas, dass unter dieser Bezugsnahme von peripartalen Blutungen und Co. ja eine Plazenta-Störung vorliegen muss nach Uterusoperationen. Und also er verwechselt halt eine Plazenta-Unterentwicklung mit einer Plazentationsstörung, Lösungsstörung in Wirklichkeit. Ja.
Ist ja auch ein medizinischer Laie, woher soll er es wissen?
Ja, woher soll er es wissen? Steht auf jeden Fall so drinnen, weil das gibt er dann an, ihm zufolge bestand aufgrund dessen im gegenständlichen Fall eine Risikosituation für die neuerlich abnorm invasive Plazenta, die sich auch verwirklicht hat. Also wir haben hier innerhalb von 10 Sätzen einen Widerspruch. Zuerst zitiert er den Gutachter, indem er sagt, dass es die Plazenta-Unterentwicklung ist nicht massiv und in eigenen Worten sagt er selber, Es gab eine abnorm invasive Plazenta. Mhm. Also es ist total verstrickt. Es ist eigentlich wahnsinnig spannend. Weiter sagt er, hätte die Angeklagte eine sorgsamere Überwachung gemacht, hätte dieses Kind überlebt.
Ja, über das haben wir ja schon geredet, wo es gegangen
ist,
ja, ums
CTG. Das ist aber sein, ja, ich weiß, aber das ist seine Schlussfolgerung. Seine
Schlussfolgerung aus dem jetzt.
Aus dem jetzt.
Genau.
Die Angeklagte wurde jedoch insofern Glauben geschenkt, dass sie bei der Kenntnis zur Plazenta und der Entwicklung keine Hausgeburt vorgenommen hätte. Also.
Ja, aber das stimmt ausnahmsweise. Also das habe ich ja gesagt.
Ja, aber er sagt ja, du hättest es erkannt. Also weißt du, du hättest es.
Ja.
Also, das ist total konfus. Mhm. Also auf der einen Seite sagt er, das hätte dir bewusst sein sollen, dass es eine Plazenta-Unterentwicklung gab. Dann sagt er auf der einen Seite, ja, aber die war nicht massiv, aber eigentlich schon. Und dann sagt er, ja, hättest du besser überwacht, hättest du das eh gesehen. Aber du hast es ja nicht gewusst, also es ist eh okay. Also das ist einfach so, was jetzt?
Ja,
also drus. Dieser Absatz, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie bunt dieser Absatz bei mir ist, der ist, ja.
Viel angestrichen.
Viel angestrichen.
Ja, und ganz klar ist schon, also hätte ich diese Perzentilkurve gesehen, ex ante, wie es so schön heißt, also im Vorfeld, vor der Geburt, hätte ich das irgendwo, diese Daten gehabt und mir eingezeichnet und gesehen, hoppala, die Charlotte entwickelt sich einfach nicht gut, da gibt es tatsächlich ein Versorgungsproblem, dann hätte man natürlich keine Hausgeburt gemacht, das ist ganz klar.
Das steht nicht mal in Frage. Aber wir haben das nicht. Das gibt es bei uns nicht. Also zumindest nicht für uns erhältlich. Sag mal so, vielleicht gibt es die Verlaufskontrollen eh. Also ich nehme es mal an und ich hoffe, dass es die gibt.
Es gibt ja auch viele Ultraschalluntersuchungen, die man jetzt im Nachhinein zusammenstoppeln kann und in so eine Kurve eintragen kann. Also die gibt es, die Untersuchungen, nur wir hatten sie nicht.
Nein, genau. Und das ist der springende Punkt. Mhm. Es gab keine Befunde dazu. Nie.
Ja. Ja. Ja, und das ist ja jetzt das Thema, wo wir wirklich sagen können, da gibt's jetzt einen kausalen Zusammenhang zum Tod zu der Charlotte. Weil das ist diese Plazenta-Unterentwicklung und somit die Unterversorgung vom Kind. Weil halt normalerweise die Plazenta das Baby so gut versorgt, dass ein Baby eine auch anstrengende Geburt, es sind ja nicht immer alle in kürzester Zeit geboren, sondern dass auch ein Baby genug Reserven hat für eine auch anstrengende Geburt oder eine länger dauernde Geburt. Normalerweise packen sie das, weil einfach die Plazenta sie 9 Monate davor so gut versorgt hat, dass sie dann kein Problem haben damit. Und das war eben der Knackpunkt bei der Charlotte. Die hat die ganze Zeit schon ziemlich gestruggelt während der Schwangerschaft und dann war die Geburt halt einfach das i-Tüpfelchen, das sie dann nimmer geschafft hat durch diese chronisch bestehende Unterversorgung der Plazenta.
Und weil das so komplex ist, teasern wir euch das für die nächste Folge.
Genau, für heute reicht's. Bis zum nächsten Mal.